SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Theater, Oper, Ballett, Orchester, Konzerte mit klassischer Musik. Noch ist das alles da, aber es ist nur deshalb noch da, weil eine sterbende Generation dafür sorgt, weil sie heute noch die Plätze in den Theatern und Orchestersälen füllt. Und es erscheint äußerst fraglich, ob die junge Generation diese Plätze eines Tages übernehmen wird oder ob die Institutionen der bürgerlichen Bildungswelt, die Stadttheater, die Konzertsäle, die Opern nach und nach verschwinden werden. Das ist die aufrüttelnde Fragestellung aus dem Buch des Musikjournalisten Axel Brüggemann, das heute erscheint, die Zwei-Klassik-Gesellschaft, wie wir unsere Musikkultur retten. Hallo, Herr Brüggemann.
Hallo, Herr Höfer.
Bevor wir auf das Rettende kommen, vielleicht zunächst die Zustandsbeschreibung, die Zwei-Klassik-Gesellschaft. Ist das also die Gesellschaft zweier Generationen, von denen die Jüngere bei der Kultur jetzt nur noch in der zweiten Klasse sitzt?
Ob sie in der zweiten Klasse sitzt oder ob sie überhaupt noch sitzt, das weiß ich nicht, ob sie überhaupt noch in den Seelen sitzt, die wir als Kulturtempel beschreiben. Denn die Grundfrage für mein Buch war ja, wir sind dieses Bürgertum, da gehöre ich auch zu. Ich bin 51, ich bin mit Oper und Musik und Theater aufgewachsen, das war mein Lebenselixier. Und jetzt fragt man sich so langsam und guckt rum und sagt, sag mal, was würde einfach eine Greta Thunberg machen, wenn wir ihr sagen würden, nimm doch mal für 3 Wochen Theater. Wahrscheinlich würde die sagen, hey, was soll ich mit so einem Theater? Ich habe die Straße, ich gehe zu Markus Lanz, ich bin in der Talkshow, ich brauche eure komischen Theater nicht mehr, um Gesellschaft zu diskutieren. Und da entsteht eine Leerstelle und die hat mich interessiert.
Das lässt sich ja auch demografisch darstellen. Sie schreiben, auf einen 16-Jährigen im Theater kommen jetzt 3 bis 4 über 60-Jährige. Das bedeutet doch im Klartext, das klassische Musikpublikum oder Theaterpublikum stirbt aus.
Ja, das war schon immer so natürlich, dass die klassische Musik von vielen Menschen erst in höherem Alter entdeckt wurde. Aber ich glaube, wir haben es tatsächlich gerade mit einer Transformation zu tun, die so tiefgreifend ist, wie sie das im Kulturbetrieb noch nie war. Und zwar mit einer grundsätzlichen Frage. Was erwarten wir von der Kultur? Und ich glaube, da gibt es eben diese, was Sie beschrieben haben, sterbende Generation heißt die in meinem Buch. Das sagen viele Intendanten ja auch. Das ist das graue Meer, was im Publikum sitzt. Ja, die grauhaarigen, treuen Abonnenten, die bis in den Tod dem Theater treu sind und die das auch pflegen, ihre alte Tradition und das auch gerne vererben würden. Nur dummerweise scheint sich gar kein Erbe zu finden, der sagt, cool, dass wir jetzt euer Theater übernehmen können und das sozusagen für unsere Generation umwandeln können. Die Theater und gerade die Musik scheint eine große Leerstelle zu sein und das hat mit ganz vielen Sachen zu tun. Zum Beispiel Musikunterricht, das ist auch eine demografische Frage. In Deutschland wird fast 50% des Musikunterrichts an deutschen Grundschulen nicht mehr erteilt. Ja? Und da ist plötzlich das Land von Bach und Brahms und Beethoven und wir lehren unseren Kindern keine Musik mehr. Da können wir nicht erwarten, dass plötzlich die Älteren kommen und sagen, wir wollen unsere Musikkultur retten.
Worin besteht denn eigentlich dieser Generationenkonflikt? Was wirkt an den bürgerlichen Institutionen der Musikkultur auf viele Jüngere heute so fade? Das ist ja sicherlich nicht nur eine Frage des Musikunterrichts. Das war ja auch immer so ein Elitenprojekt, eine Feier der eigenen Kulturbeflissenheit. Will heute niemand mehr zu einer solchen Bildungselite gehören?
Na, die Rolle der Theater ist es, glaube ich, auch. Ne? 1967 war es Pierre Boulez, der in einem Spiegel-Interview, wohlgemerkt, damals wurde im Spiegel noch Theater diskutiert, gesagt hat, sprengt die Opernhäuser in die Luft. Und das war eine gesellschaftliche Debatte. Nein, ihr könnt doch nicht unsere Opernhäuser in die Luft sprengen. Heute kann man sagen, sprengt die Opernhäuser in die Luft und alle sagen, ja, okay, na gut, ist vielleicht nicht ganz so schön. Also wir sehen, dass die Relevanz vielleicht nicht mehr da ist. Und ich glaube, in meinem Buch komme ich immer wieder auf jemanden wie Christoph Schlingensief zurück. Und das führt dann auch in die letzte Generation, in die Generation, die sich auf den Straßen festklebt und in die Generation, die um unsere Zukunft kämpft. Die Inszenierung und die Mittel der Inszenierung des Theaters sind inzwischen Mittel des realen Politikbetriebs geworden. Und eigentlich ist auch der Aktionismus, Festkleben auf Straßen, politischer Protest im öffentlichen Raum, sind natürlich theatrale Inszenierungen. Die werden aber nicht mehr im Theater inszeniert, sondern sie werden auf der Straße inszeniert. Und daneben stehen halt die Theater inzwischen frei als dann tatsächlich eher schöngeistige Musentempel, in der ganz oft auch einfach eine schöne Tapete für schwierige Zeiten tapeziert wird.
In die Luft sprengen war trotzdem kein schlechtes Stichwort. Ich meine, es geht ja bei diesem Generationenwechsel auch um viel Geld. Viele Theater und Musiktheater sind marode, müssen renoviert werden. In Stuttgart wird gerade die Oper saniert. Das wird etwa 1 Milliarde Euro kosten. Wird es die Akzeptanz für solche Ausgaben längerfristig überhaupt noch geben?
Köln ähnlich, ne? Also das ist ein Problem, was wir jetzt haben, dass unsere ganzen Häuser, die nach dem Krieg saniert oder neu gebaut wurden, tatsächlich jetzt anfällig sind und wieder instand gesetzt werden müssen. Das soll möglichst auch nachhaltig passieren und ökologisch bewusst. Und wir wissen das von unseren eigenen Heizungen. Das ist ein teurer Spaß. Und dafür muss man natürlich wissen, wofür wollen wir diese Häuser eigentlich bauen? Was soll in diesen Häusern eigentlich stattfinden? Wollen wir die eigentlich alle? Ist es immer noch Common Sense in Deutschland, dass wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns als Kulturnation Freiräume für Theater erlauben? Und da sind wir dann ganz schnell bei ganz anderen Fragen. Zum Beispiel, was subventionieren wir denn da eigentlich? Ein System, wo Intendanten ganz oft, ich sage jetzt bewusst Intendanten, sich benehmen, wie es kein Vorstandsvorsitzender in einer deutschen Bank tun würde, wo wir mit MeToo-Übergriffen zu tun haben, wo wir in Kulturunternehmen kaum noch eine Unternehmenskultur haben. Und das soll nun mit unseren Steuern auch noch bezahlt werden. Ganz abgesehen von der Frage, was soll denn die Kunst? Soll sie uns einfach eine schöne Auszeit bescheren? Soll sie uns unterhalten, so wie Musical? Muss sie dann überhaupt noch von uns allen mitfinanziert werden? Oder soll sie uns aufrütteln und politisieren und sensibilisieren für die gesellschaftliche Lage unserer Gegenwart? Kann sie das denn überhaupt noch? Und das sind natürlich die Fragen, die wir uns vor einem Milliardeninvestition, wie Sie sagen, stellen müssen.
Nicht nur die Institutionen sind ja in Gefahr, mit ihnen auch die Beschäftigten, die Schauspielerinnen und Schauspieler, Musiker, die ganze Kreativwirtschaft, Musikmedien, Kulturkritik. Haben die denn dann eigentlich noch eine klare Beschäftigungsperspektive?
Ja, das ist ganz interessant, ne? Das geht auch um unseren Job. Ja? Also wo gibt es überhaupt noch Kulturkritik in dem Sinne und gibt es Kulturjournalismus? Also die Kreativindustrie hat mehr Umsatz als die Autoindustrie in Deutschland, aber es gibt kaum investigativen Journalismus über Fragen von, wieso kriegt der oder die eigentlich den Job? Wie vergeben wir einzelne Positionen? Wohin fließen eigentlich die Gelder? Das wird ganz oft nicht journalistisch sauber nachvollzogen. Da sind wir alle in der Verantwortung, natürlich die Kultur auch öffentlich zu begleiten, kritisch zu begleiten. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Schlüssel aller Antworten. Wir dürfen nicht mehr die Augen verschließen und sagen, ach, das ist doch alles so schön gewesen und das müssen wir doch bewahren und die armen Leute, die da arbeiten, irgendwie wird das schon weitergehen. Nein, wir müssen alle Probleme ansprechen. Wir müssen als Kulturgesellschaft zeigen, was wir wirklich können. Dafür müssen wir aber schonungslos auch unsere eigenen Fehlbarkeiten diskutieren.
Dann kommen wir jetzt mal zum Rettenden. Was muss denn passieren, damit es in der Gesellschaft auch künftig noch einen Ort für klassische Musikkultur geben kann?
Es muss eine regelmäßiges Update von allen gesellschaftlichen Kräften geben, die sich darauf verständigen, warum leisten wir uns Kultur und wofür leisten wir uns das. Was nicht geht, ist, dass wir sagen, naja, das hat es ja immer gegeben und das geht auch weiter so. Und wir sehen gerade, es fährt mit voller Kraft gegen die Wand und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in Theatern, in Orchestern, in der Kulturberichterstattung, auf dem CD-Markt, egal wo wir hingucken. Also braucht Kultur immer eine Überprüfung mit der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, und das ist ja das Schöne, die sind wir, alle Teile einer Gesellschaft. Und solange wir es schaffen, alle Teile der Gesellschaft dazu zu begeistern, über den Sinn von Kultur innerhalb einer Gesellschaft zu debattieren, offen, ehrlich und transparent, dann sind wir schon ein großes Stück weiter. Und ich plädiere dafür in diesem Buch, dass wir diese Debatte ohne Scheuklappen angehen, mit allen unterschiedlichen Meinungen, die wir haben, lassen wir sie aufeinander krachen. Denn dafür ist der Raum der Kultur da. Wir können streiten.
Der Musikjournalist Axel Brüggemann war das in SWR 2 am Morgen. Heute erscheint sein Buch Die 2-Klassik-Gesellschaft, wie wir unsere Musikkultur retten, erschienen im Buchverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Buch kostet 24 Euro. Herr Brüggemann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herr Höfer, ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.